Also ich weiß noch, relativ am Anfang, wo es den Drive-Thru gab, kam eine Frau ganz, ganz verweint und die haben wir dann getestet und die hat uns dann erzählt, dass ihr Mann einen Tag vorher an Corona gestorben ist und dass wir die ersten Menschen waren, die sie eben sehen durfte. Und sie hat uns dann erzählt, wie schlimm es ist, dass eben niemand kommen darf. Also ihr Mann ist gestorben und sie sitzt jetzt alleine zu Hause, weil sie ja auch ein Verdachtsfall ist. Und in den Situationen, man hat ja nicht so viel Zeit, jetzt richtig auf die Menschen einzugehen. Aber man versucht natürlich in den paar Minuten, die man hat, den Menschen so viel Halt oder Kraft zu geben, wie es halt eben geht.
Mein Name ist Nabil Attassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen aus dem medizinischen Bereich, die im Auge des Sturms rund um Ostern für uns im Einsatz waren und in vorderster Linie gegen Corona kämpften und immer noch kämpfen. Die Intensivschwester, der Notfallmediziner und die Rettungssanitäterin. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Krise. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht? Und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Attassi.
Bei mir ist Caitlin Lohner. Sie ist Sanitäterin beim Deutschen Roten Kreuz im Zollernalbkreis und das macht sie ehrenamtlich, denn Caitlin geht noch zur Schule in die 12. Klasse in Balingen. Der Zollernalbkreis gehört zu den von Corona am meisten betroffenen Kreisen in Baden-Württemberg und Caitlin hat von Anfang an im Testzentrum in Balingen und im mobilen Dienst des DRKs unzählige Covid-19-Verdachtsfälle gesehen und viele, viele Tests durchgeführt und davon berichtet sie jetzt. Hallo Caitlin, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Wir sind auch natürlich schon beim Du angekommen, denn Caitlin ist noch gar nicht mal so alt und hast ja gerade nicht so wahnsinnig viel zu tun. Die Schule fällt ja aus. Oder nicht?
Doch, jetzt gerade sind Pfingstferien, aber davor war ich schon 3 Wochen in der Schule.
Das heißt, die Schule hat schon wieder begonnen bei euch?
Also für die Oberstufenschüler.
Und da müsst ihr Abstand halten oder wie läuft das?
Also es gibt Maskenpflicht auf den Fluren und die Tische sind mit Abstand aufgestellt und eine feste Sitzordnung und alles.
Und das funktioniert einigermaßen?
So in der ersten Woche hat es noch wunderbar funktioniert, aber so wenn man in die Routine reinkommt, dann vergisst man das schon schnell.
7000 Abstriche im Testzentrum, 1800 in der mobilen Einheit. So viel habt ihr durchgeführt. Caitlin, wie viele hast du gemacht? Wie viele Tests?
Das weiß ich nicht genau, aber ich schätze, es kommt gut zum 4-stelligen Bereich hin.
Du hast ja ehrenamtlich mitgemacht in der Zeit, als Corona losging, warst von Anfang an mit dabei. Wie hat sich das für dich ergeben? Warst du vorher schon beim Deutschen Roten Kreuz und bist dann da reingekommen oder ist das so gewesen, dass du für Corona dort dann zum ersten Mal eingesetzt wurdest?
Nee, also ich bin mit 13 in die Jugendfeuerwehr und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich zum Deutschen Roten Kreuz auch gegangen bin und war aber nur so, also immer alle 2 Wochen mal in einem Dienstabend oder habe ab und zu mal einen Sanitätsdienst gemacht. Aber so intensiv wie jetzt über die Corona-Zeit war ich jetzt nicht beim DRK.
Also ihr habt dieses Testzentrum im DRK in Balingen, war das jetzt in deinem Fall, also im Zollernalbkreis, der war ja sehr betroffen. Das heißt, Ende März ging das plötzlich los. Da waren dann ganz viele Fälle. Wie war das für dich? Wie hast du da reingefunden? Hat man dir gesagt, Caitlin, jetzt geht's los, wir haben ein Testzentrum, du musst jetzt Abstriche machen?
Ja, also es gab eine Abfrage an alle Bereitschaften, ob sich eben welche freiwillig melden, um dort zu testen. Und ich hatte mich am Anfang erst für 2 Tage gemeldet und das hat sich dann so entwickelt, dass es ja immer mehr geworden ist und dann gab es eben diesen Schulstopp und das hat damit auch bedeutet, dass ich einfach viel Zeit hatte und mich dann öfters melden konnte.
Hast du dich voll in die Arbeit dort reingestürzt? Wie ging das los bei euch? Also musstet ihr da von jetzt auf gleich sofort loslegen, als die Strukturen dann etabliert waren oder konntest du erstmal so ein bisschen lernen, wie das überhaupt geht mit den Abstrichen?
In der ersten Woche, da kamen auch erst 30, 40 Leute jeden Tag zum Testen. Das heißt, man konnte sich schon genau angucken, wie man Abstriche macht. Am Anfang haben es auch eher Ärzte gemacht oder Notfallsanitäter. Wir haben ein bisschen assistiert. Und dann hat sich das aber relativ schnell entwickelt, dass sich eben viel mehr Leute angemeldet haben zum Testen. Und wir haben dann viel mehr Leute gebraucht, die eben auch abstreichen konnten. Und dann wurde ich an einem Tag von einem Arzt eingewiesen.
Erzähl mal, wie funktioniert denn so ein Abstrich? Wie macht man den eigentlich?
Also man hat ein Stäbchen und muss im Rachenbereich neben den Mandeln eben relativ weit hinten einen Abstrich machen. Und danach geht man in beide Nasenlöcher. Das ist ziemlich unangenehm, weil man relativ weit nach hinten muss. Aber es gibt gewisse Tricks, da geht es ganz gut.
Wird man da mit der Zeit besser?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so routiniert war ich selten in Dingen wie jetzt mit dem Abstreichen.
Gab es denn bestimmte Kriterien für die Verdachtsfälle, die zu euch kamen ins Testzentrum? Was mussten die mitbringen? Oder reichte es, wenn man einfach nur wissen wollte, ob man nun, also SARS-CoV-2 positiv ist oder nicht?
Wir haben uns ziemlich an den Vorgaben vom Robert-Koch-Institut orientiert. Die haben sich natürlich auch geändert. Am Anfang war es so, dass man man wurde nur getestet, wenn man Symptome hatte und Kontakt zu einem bestätigten Fall oder wenn man aus einem Risikogebiet kam. Aber das hat sich eben, wie gesagt, geändert. Mittlerweile ist es so, dass man Überweisung vom Hausarzt braucht und dann wird man getestet. Weil man mittlerweile natürlich auch die Negativabstriche braucht, wenn man verreist oder wenn man eine Operation hat oder sowas.
Du bist ja insgesamt sehr engagiert, also ein sehr engagierter Mensch auch. Du machst noch viele andere Dinge, außer beim DRK ehrenamtlich tätig zu sein, gehst eigentlich noch zur Schule. Und dann kommst du plötzlich in so eine Situation. Ende März, Corona-Krise. Versuch dich nochmal zurück zu versetzen in diese Zeit. Wie hat sich das damals für dich angefühlt, als es plötzlich losging und du da plötzlich in der ersten Reihe standest und vor dir viele, viele Menschen, die den Verdacht haben, an dieser komischen neuen Erkrankung, von der keiner so recht wusste, wohin sie uns führen wird, erkrankt zu sein. Und dann hast du da die Tests machen müssen. Wie fühlte sich das an für dich?
Also es war schon surreal irgendwie, weil es kamen ja Menschen, die total beängstigt waren und einfach auch Angst vor der Situation hatten, vor dem Test, davor die Krankheit zu haben. Die kamen irgendwie hilfesuchend zu uns und wir waren ja irgendwie genauso ratlos, beziehungsweise wir wussten ja auch nicht genau, was jetzt auf uns zukommt, wie wir damit umgehen sollen. Allein dieses Arbeiten jeden Tag war schon ganz komisch.
Wie kann man das sagen? Also Arbeiten jeden Tag mit festen Arbeitszeiten? Habt ihr dann gesagt, so die Caitlin, die muss jetzt von 8 bis 16 Uhr und dann kommt der Herbert, der macht von 16 bis 24? Oder wie ist das gegangen mit dem Testzentrum? Waren die überhaupt immer geöffnet?
Nee, also es gab gewisse Öffnungszeiten. Am Anfang hatten wir auch noch am Wochenende auf, das heißt Samstag und Sonntag wurde auch noch gearbeitet. Da gab es aber andere Uhrzeiten. Im Prinzip gab es wie Schichten, aber es gab für jeden Tag eine Schicht. Der mobile Dienst war aber nochmal eine zusätzliche Schicht.
Mobiler Dienst, sag mal ganz genau, was bedeutet das in dem Zusammenhang? Was habt ihr da gemacht? Habt ihr da Corona-Fälle ins Krankenhaus gefahren oder?
Der mobile Dienst war hauptsächlich dafür zuständig, Leute zu testen, die nicht so mobil waren. Also am Anfang waren es ganz viele Menschen einfach aus dem privaten Haushalt, die nicht selber zum Testen kommen konnten. Und im Laufe der Zeit kamen dann eben viele Altersheime, Behinderteneinrichtungen oder auch Asylheime dazu, die man vor Ort dann getestet hat.
War das eine stressige Zeit für dich eigentlich?
Ja, sehr stressig. Also einfach auch sehr ungewohnt.
Was genau war ungewohnt daran für dich?
Also prinzipiell einfach einen ganz anderen Tagesablauf zu haben, war ungewohnt. Dann viel mehr Verantwortung zu haben wie sonst. Und die Arbeit an sich war ungewohnt. Also man hatte ja unglaublich viele verschiedene Menschen, mit denen man plötzlich zu tun hatte. Man hat unglaublich viel gelernt natürlich, aber es war trotzdem, man musste sich erstmal einfinden und wissen, wie man was machen möchte.
Würdest du sagen, dass du in der Zeit sowas wie Angst hattest, auch ein bisschen vor der ganzen Geschichte, die ja zu der Zeit, als es wirklich losging, also Ende März, Anfang April, wirklich noch gar nicht so klar war?
Ich hatte große Angst, ich hatte riesige Angst, weil ich das Gefühl hatte, dass egal was man macht, dass man das nicht im Griff hat und Ärzte das nicht kontrollieren können und dass irgendwie niemand wirklich sagen kann, inwieweit das jetzt uns betreffen wird und wie lange das noch gehen wird. Also gerade diese Frage, wie lange das noch geht, das fand ich total beängstigend.
Gab es denn da jemanden, mit dem du darüber sprechen konntest? Zum Beispiel Ärzte, wenn die dir gesagt haben, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie es losgeht. Ist das ja nicht besonders vertrauenserweckend, da können die vielleicht gar nichts für. Aber gab es denn irgendjemanden, der dir so ein bisschen Sicherheit dann geben konnte in der Zeit?
Also es war auf jeden Fall so, dass natürlich die Leute, die auch beim DRK waren, dass wir uns gegenseitig total unterstützt haben. Die wussten ja auch genau, also die waren ja in einer sehr ähnlichen Situation, wie ich es war. Und ich habe auch von meiner Mama viel Unterstützung bekommen. Also.
Mütter sind dann in der Zeit doch sehr hilfreich, ne?
Mamas sind sehr hilfreich, ja.
Ich erinnere mich noch aus der Zeit, als die Corona-Pandemie gerade im großen Aufschwung war und im Krankenhaus darüber diskutiert wurde, wer in die Corona-Ambulanzen gehen soll und dort zu arbeiten. Da ereilt einen ja schon ein gewisses flaues Gefühl. Woher hast du den Mut genommen, einfach zu sagen, ich gehe da jetzt hin, mach da die Tests? Hattest du da genug Vertrauen, weil ihr gut geschützt wart, oder spielt da auch ein bisschen Angst mit?
Ich glaube, Angst spielt da auf jeden Fall mit. Aber das ist ja nicht direkt was Negatives. Ein bisschen Angst ist ja immer gut. Na, ich habe mich schon sehr darauf verlassen, dass die Schutzanzüge uns davor schützen. Ich hatte auch im Prinzip gar nicht so direkt Angst, dass ich den Virus bekomme, sondern eher, dass ich den Virus nach Hause trage. Das war so die Angst, die mich wirklich begleitet hat.
Wie hat dein Umfeld so darauf reagiert? Also wenn du da so in die allererste Reihe gehst und dann plötzlich ja jeden Tag einen Test nach dem anderen machst, wie haben sich deine Freunde verhalten und wie deine Familie?
Ganz unterschiedlich. Also es war tatsächlich noch am Anfang, war ich ja parallel noch in der Schule und da habe ich es ein bisschen geheim gehalten, weil ich Angst hatte, dass wenn jemand weiß, dass ich dort arbeite, dass ich dann nicht mehr zur Schule kommen darf. Das hat sich ja dann mehr oder weniger erledigt, weil dann ja keine Schule mehr war. Aber es gab ganz unterschiedliche. Also im Großen und Ganzen wurde ich schon sehr unterstützt und viele haben mir gesagt, dass sie das toll finden und einen Respekt vor mir haben.
War das wichtig für dich? Also so ein Antrieb vielleicht auch, das zu machen, dass man dir auch so eine positive Rückmeldung dann auch zurückgibt?
Also was wirklich ein Antrieb für mich war wenn Patienten, die ich getestet habe oder mit denen ich zu tun hatte, wenn die dankbar waren. Also das war für mich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das gebraucht habe, um weiterzumachen, aber es war schon sehr stärkend und auch, also es hat mich sehr glücklich gemacht, dass es was Gutes ist, was ich gerade tue.
Wie viele Tafeln Schokolade hast du geschenkt bekommen in der Zeit?
Nicht so viele, aber ich wollte sie auch nicht annehmen, weil...
Osterhasen?
nein, da gab es schon, gab viele Hasen.
Stichwort Patienten. Wie waren denn die Patienten, also die sogenannten Patienten, es waren ja meistens Verdachtsfälle, die dann zum Glück ja zum Großteil negativ ausgefallen sind, die Tests. Aber wie hast du die Menschen erlebt, die in der Zeit kamen zu euch ins Testzentrum? Man konnte ja zum einen einfach mit dem Auto reinfahren und sich testen lassen. Da nehme ich an, war der Kontakt nur relativ kurz. Aber ihr seid ja mit eurer mobilen Einheit dann auch tatsächlich zu insbesondere älteren Menschen, immobilen Menschen auch gefahren.
Ja, es ist natürlich total interessant zu sehen, wie Menschen auf sowas reagieren. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach wirklich große Angst hatten. Und man versucht natürlich, den Menschen die Angst zu nehmen und sie zu beruhigen.
Hattest du da so eine ganz konkrete Methode, wie du das gemacht hast, den Menschen ihre Angst nehmen?
Ich glaube, wenn man sich einfach Zeit nimmt und versucht, auf die Menschen einzugehen, dass die Menschen das auch merken. Also gerade in Altersheime ist natürlich auch oft die Situation so, dass es demente Leute sind oder einfach sehr ängstliche Leute. Wenn man denen einfach die Hand hält oder wenn man einfach sich neben die setzt und sagt, hey, wir machen das zusammen und wir machen es langsam und so wie es passt, dann kommt man da gut durch eigentlich.
Aber nochmal, wie hast du die Menschen erlebt in der Zeit? Würdest du sagen, dass da eine gewisse Panik herrschte? Wie äußert sich das dann in so einem Testzentrum, wenn die dann alle kommen und alle Angst haben, die alle angstverzerrte Gesichter? Wie erkennt man das? Wie verhalten die sich, die Menschen, in so einer Situation?
Also gerade wenn die zu uns ins Testzentrum gekommen sind, gab es oft die Situation, dass sie einfach sehr angespannt waren. Manche hatten dann echt Angst, dass wenn sie es gar nicht haben, dass sie sich dann bei uns anstecken. Oder manche sind dann total frustriert, wie lange das dauert, bis das Gesundheitsamt sich meldet. Oder manche haben dann auch so zurückgeschreckt beim Test, dass sie gesagt haben, nee, sie wollen es doch nicht machen. Also es ist ganz unterschiedlich. Man kann das pauschal gar nicht so direkt sagen. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich so, dass die Menschen einfach so dankbar waren, dass es einen Ort gab, wo sie hinkommen konnten und dann ja auch einfach mehr Informationen kriegen oder einfach auch die Zuversicht, dass sie getestet werden und ein Ergebnis kriegen.
Macht man da auch so ein bisschen Seelsorge eigentlich dann in so einer Situation?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, relativ am Anfang, wo es den Drive-Thru gab, kam eine Frau ganz, ganz verweint und die haben wir dann getestet und die hat uns dann erzählt, dass ihr Mann einen Tag vorher an Corona gestorben ist und dass wir die ersten Menschen waren, die sie eben sehen durfte. Und sie hat uns dann erzählt, wie schlimm es ist, dass eben niemand kommen darf. Also ihr Mann ist gestorben und sie sitzt jetzt alleine zu Hause, weil sie ja auch ein Verdachtsfall ist. Und in den Situationen, man hat ja nicht so viel Zeit, jetzt richtig auf die Menschen einzugehen, aber man versucht natürlich in den paar Minuten, die man hat, den Menschen so viel Halt oder Kraft zu geben, wie es halt eben geht.
Belastet einen das nicht selber auch ein bisschen, dass in so kurzer Zeit dann so viele Menschen kommen, die alle irgendwie auch ihre Geschichten bei einem lassen?
Doch, also man nimmt es schon mit nach Hause. Also gerade wirklich die Geschichten sind natürlich schon was, worüber man nachdenkt, abends im Bett oder wie auch immer. Weil man fühlt sich so hilflos. Also man kann ja nicht viel machen dabei. Das ist jetzt keine Wunde, die blutet und dann klebt man ein Pflaster drüber, sondern das ist wirklich ja was viel Tiefgründigeres und was, wo ich gar nicht jetzt aus meiner Position aus wirklich helfen kann. Und da habe ich schon auch mitgelitten. Also gerade auch in Altersheim, die Menschen waren so unglaublich einsam. Es gab eine Situation, da hat eine Frau, die hat mich nicht mehr losgelassen. Also die hat meine Hand einfach nicht mehr losgelassen und hat wirklich gebettelt fast, dass ich einfach noch ein bisschen da bleibe. Und das tut schon weh irgendwie.
Was macht man denn in so einer Situation? Also wie viel Zeit habt ihr denn überhaupt pro Verdachtsfall oder Patient gehabt?
Das war unterschiedlich. Also im Testzentrum hatten wir weniger Zeit natürlich, weil es eine riesige Schlange gab. In Altersheim ist natürlich auch unterschiedlich, wie viele man testen muss. Man versucht natürlich sehr zeitlich gekürzt zu arbeiten. Also, aber man möchte natürlich schon auch sich Zeit nehmen. Und man nimmt sich die Zeit auch, wenn man will. Man kann natürlich jetzt keine Stunde dort sitzen, aber man kann auf jeden Fall ein paar Minuten dort sitzen.
Also es reicht, um mal eine Hand vielleicht etwas länger festzuhalten.
Auf jeden Fall, ja. Und das ist auch wert.
Wie hast du denn für dich selber so eine Klarheit geschaffen? Also wie hast du es geschafft, dann, du hast gesagt, man nimmt das mit nach Hause, man denkt abends darüber nach. Da muss man ja auch ein bisschen was für sich selber tun. Wie hast du das hingekriegt in der Zeit?
Ich glaube, ich habe einfach einen Ausgleich gesucht. Also ich habe viel Musik gemacht abends noch. Ich bin joggen gegangen. Aber ich habe eben auch viel mit meinen Kollegen geredet. Also einfach, das waren so in der Zeit waren das meine hauptsozialen Kontakte. Also selbst wenn ich zu Hause war, habe ich mit denen geschrieben oder telefoniert. Also das war so das, was mir ein bisschen geholfen hat.
Wie ist es mit den Kollegen beim DRK? War man da auch so voneinander da? Man musste ja wahrscheinlich auch Abstand voneinander halten. Also da kann man sich ja nicht nach so einer traurigen Geschichte, wenn man also praktisch jemanden da hat, der allein zu Hause sitzt und gestern gerade den Ehemann oder die Ehefrau verloren hat. Bei euch im Kreis gab es ja ungefähr 70 Tote, 68 bis 73 sind so die Zahlen im Zollernalbkreis, die man nennt. Man kann ja dann nicht einfach zu seinem Kollegen gehen und sagen, Mensch, das war jetzt aber hart, nimm mich doch mal in den Arm. Das ging ja nicht.
Tatsächlich ging es im Schutzanzug. Also das war wirklich was, worauf ich mich auch immer gefreut habe, weil es gab Momente, da waren wir dann in der Umkleide oder da, wo wir eben vom Schwarz- in Weiß-Bereich uns umgezogen haben, gab es den Moment, wo wir uns dann eben erstmal umarmt haben, als wir dann eben geschützt waren. Und das war schon sehr, sehr schön immer und auch besonders irgendwie.
Also eine Umarmung in Schutzkleidung. Was für eine Schutzkleidung musstet ihr tragen?
Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Also am Anfang hatten wir nur so Mäntel an, natürlich eine Haube, Mundschutz, Brille, Handschuhe. Und dann irgendwann, als es dann wieder mehr Schutzausrüstung gab, haben wir dann so Ganzkörperanzüge angehabt.
Du hast das jetzt wirklich richtig mitgemacht. Die ganze Zeit warst da wirklich ganz vorne mit dabei. Hast sicherlich auch einige Leute in deinem Umkreis, die vielleicht nicht so viel von Corona mitgekriegt haben. Erzählst du denen davon? Sprichst du mit denen darüber? Hast du den Eindruck, dass es da Bedarf gibt, es den Leuten eher mitzuteilen, dass da tatsächlich einiges auch abgegangen ist in der Zeit? Oder wissen das schon alle?
Nee, also mittlerweile bin ich wieder gesprächiger, was das Thema angeht. Es gab zwischendrin mal eine Zeit, wo ich eigentlich gar keine Lust hatte, mit irgendjemandem Fremden in dem Sinne zu reden, also mit niemandem zu reden, der jetzt nicht direkt damit zu tun hat, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin diejenige, die die Bad News überbringt. Also ich hatte irgendwie nichts Gutes zu erzählen. Mittlerweile finde ich es aber sehr wichtig, dass man sich auch wirklich nochmal Gedanken drüber macht, was jetzt eigentlich passiert ist in den letzten Wochen.
Wie geht's dir denn jetzt? Jetzt ist ja alles ein bisschen ruhiger geworden. Beim DRK bist du immer noch. Die Testzentren werden langsam abgebaut, der Bedarf sinkt. Jetzt scheint es sich erstmal so ein bisschen zu legen. Wie geht's dir jetzt?
Also mir geht's gut, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es zu früh ist. Also ich bin natürlich erleichtert, dass ich jetzt auch wieder in die Schule kann oder dass ich meine Freunde sehen kann. Also dass ein bisschen mehr Alltag wieder zurückkehrt. Aber ich habe auf jeden Fall wirklich die große Furcht, dass es zu schnell ist und dass wir eher wieder zurückfallen.
Bist du also den Lockerungen gegenüber so ein bisschen skeptisch dann auch?
Skeptisch, ja. Also ich würde jetzt nicht direkt sagen, ich bin dagegen oder dafür, aber sehr skeptisch auf jeden Fall, ja.
Es gab ja die Demos, vor allem auch hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, relativ stark, wo sich Menschen gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben. Da gab es eine Menge auch unterschiedliche Gruppierungen, die da mitgemacht haben. Wenn man jetzt so wirklich diese Tests durchgeführt hat und richtig gesehen hat, was da abgeht mit Corona, Hausbesuche und wie die Menschen sich fühlen, was da passiert, ist man dann auch eher dagegen und sagt, nee, das war es alles gar nicht wert? Oder würdest du sagen, das war alles genau richtig so?
Die Maßnahmen waren auf jeden Fall richtig und auch wichtig. Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie es gekommen wäre, wenn wir die Maßnahmen nicht getroffen hätten. Natürlich, ich verstehe den Ärger von den ganzen Demonstranten. Ich verstehe auch, dass es eine blöde Situation ist und eine ungewohnte Situation. Und ich verstehe auch, dass man sich eingeengt fühlt. Aber ich bin trotzdem, also es war total frustrierend zu sehen, dass Menschen das nicht ernst nehmen. Und ja, also es war schon frustrierend.
Jetzt sind wir ja in Deutschland, mal abgesehen von der wirtschaftlichen Nachwirkung, die das Ganze noch mit sich bringt und bringen wird, doch recht glimpflich weggekommen im Vergleich zu anderen Ländern. Was würdest du sagen, können wir trotzdem lernen für eine Situation, die vielleicht entstehen wird, die so ähnlich ist wie das, was wir jetzt erlebt haben? Weil vorher gab es das ja nicht.
Also ich glaube, wir können auf jeden Fall lernen, dass wir es in Deutschland eigentlich wirklich sehr gut haben. Also dass selbst in so einer Krise oder in so einer weltweiten Krise wir ja immer noch volle Supermärkte haben. Wir durften ja wirklich auch teilweise wirklich die ganze Zeit rausgehen noch. Also unsere Freiheit ja doch noch etwas eingeschränkter ausleben so. Aber ich glaube, wir müssen in Deutschland schon auch lernen, ja, dass wir es einfach so gut haben, dass wir in purem Luxus leben. Natürlich gibt es jetzt viele, die da auch noch nachträglich in der Krise sind. Also was den Job angeht, Kurzarbeit und so weiter. Und das ist auch alles wirklich schlimm und frustrierend. Und das wird sich auch noch weiter im Großen und Ganzen geht es uns einfach gut.
Caitlin, du bist ja sehr engagiert. Es wäre ja schön, wenn noch viel mehr Menschen, junge Menschen, so engagiert wären wie du. Würdest du sagen, du bist da eher die Ausnahme oder gab es da ganz viele bei euch im Zollernalbkreis, die auch engagiert waren, so wie du?
Es gab auf jeden Fall viele, die sich auch engagiert haben. Also alleine hätte ich das ja im Leben nicht machen können. Also es waren viele, die sich daran beteiligt haben, auch viele junge Menschen. Ja, ich weiß nicht, ich sehe das gar nicht. Ich finde es wichtig, dass gerade die jungen Menschen sich damit einbringen und anpacken und mitgestalten.
Du gehst ja noch zur Schule, da wird man ja für solches Engagement vielleicht auch das ein oder andere Mal so ein bisschen geärgert oder so. Ist dir das auch begegnet oder gab es das bei dir gar nicht? Nur Bewunderung?
Nur Bewunderung jetzt auch nicht, aber ich bin da ganz schmerzlos eigentlich. Also wenn ich von was überzeugt bin oder wenn ich was machen möchte, dann stören mich die Kommentare nicht so arg.
Du willst ja Medizin studieren, hast du mir vorhin gesagt. Kein leichtes Unterfangen. Was wünschst du dir so für unser Gesundheitssystem hier in Deutschland und was wir vielleicht lernen können aus dieser Corona-Geschichte?
Ich wünsche mir, dass medizinisches Personal, also egal ob ein Arzt oder eine Ärztin oder der Krankenpfleger, die Krankenschwester oder wirklich auch nur ein Sanitäter, dass das viel mehr wertgeschätzt wird, also gerade was die Bezahlung angeht. Aber auch was die Anerkennung angeht. Also jetzt gerade natürlich, die Konzentration war darauf, dass es so toll ist, dass es so viele Menschen gibt, die eben solche Berufe ausüben. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon verflogen. Und es wäre natürlich super wichtig, dass das viel mehr in Erinnerung bleibt, dass man auch guckt, dass es nicht so einen Personalmangel gibt, also dass die ganzen Arbeitskräfte auch ein ausgewogenes Leben führen können und nicht sich komplett überarbeiten. Das wünsche ich mir für Deutschland.
Caitlin, toll, dass du das gemacht hast. Toll, dass du dich engagiert hast in diesen schwierigen Zeiten, was für die Allgemeinheit getan hast. Und toll, dass du hier warst, um darüber zu sprechen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir das Gespräch zu führen.
Danke, dass ich kommen durfte.
Caitlin Lohner ist ehrenamtliche Sanitäterin beim DRK im Zollernalbkreis. Und in der nächsten Folge von Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben, sprechen wir mit Markus Maute vom DRK im Zollernalbkreis, hat aber dort von einer ganz anderen Warte die Corona-Krise miterlebt, nämlich von der Warte des Organisationsteams aus, denn er hat die Organisationsstruktur im Deutschen Roten Kreuz im Zollernalbkreis mitgeprägt und wird uns über seine Erlebnisse aus der Zeit berichten.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.